Jesus spricht, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Johannes 10, Vers 10. Guten Morgen. Es sind ja doch eine ganze Menge Leute da. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Schön, freut mich. Ja, ich weiß nicht, wie euch das ging. Als ich das heutige Predigtthema höre, habe ich erstmal gestutzt. Ich meine, Adventsfeiern kenne ich zur Genüge. Aber Feiern als Ausdruck adventlicher Spiritualität, das klang irgendwie unpassend. Ungefähr so, als würde man Reinhard May als Sänger bei einer Heavy-Metal-Band vorschlagen. Advent und Feiern? Wie soll man sich das vorstellen? Ein besinnliches Saufgelage? Ein flüsternder Posaunenchor? Das passt doch hinten und vorne nicht. Also jedenfalls nicht, wenn man unter Feiern Feiern versteht. Und keine kirchliche, hey, schau mal, ich wippe mit dem Fuß den Takt mit. Mann, geht es bei uns im Gottesdienst ab, Verdrehung. Denn wenn ich euch ein Besinnungswochenende als rauschende Party verkaufe, dann nickt ihr als kirchlich sozialisierte Menschen vielleicht ergriffen mit dem Kopf. Aber dein Arbeitskollege zeigt dir den Vogel. Mit Recht. Doch je länger ich darüber nachdachte, desto mehr habe ich mich gefragt, ob unserem normalen Blick auf Advent und Weihnachten nicht tatsächlich ein bisschen Rock'n'Roll gut täte. Ich meine, nur weil in unseren inneren Bildern zwei Begriffe nicht auf den ersten Blick zusammenpassen, bedeutet es ja nicht, dass es tatsächlich Gegensätze sind. Kirche und Spaß ist ja auch kein Paar, das man automatisch zusammensteckt. Aber trotzdem argumentieren wir als Gemeinde seit Jahren leidenschaftlich dafür, dass sie unbedingt zusammengehören. Ursprünglich war der Advent eine Buß- und Fastenzeit. Und es macht durchaus Sinn. Man wollte sich so auf die Ankunft des Erlösers vorbereiten. Sich darauf einstimmen. Öffentliche Feste und Feiern waren hier übrigens jahrhundertelang verboten. Also kein Tanz, keine Party, kein Wein. Zum Beispiel durfte man auch nur sogenannte stille Hochzeiten abhalten. Also richtig große öffentliche Hochzeitsfeiern waren nicht erlaubt. Diese Zeit war für die intensive Besinnung auf Gott reserviert. Und wie gesagt, ich finde, das macht wirklich Sinn. Inzwischen haben die 4 Wochen vor Weihnachten nur noch wenig Besinnliches. Nach der feindlichen Übernahme des Advents durch die Heuschrecken des Einzelhandels ist er im Großen und Ganzen zu einer Zeit geworden, in der man hektisch Geschenke kauft. Oh, du geruhsame Adventszeit, die stressigste Zeit des Jahres. Es wird zwar noch mit den gleichen besinnlichen Bildern aus der Weihnachtsgeschichte gearbeitet, aber aus Besinnung ist Bekitschung geworden. Gefeiert wird dafür inzwischen viel. Eine Weihnachtsfeier jagt die andere. Und auch wenn ich hier so ein bisschen polemisiere, ich meine das gar nicht so kritisch, wie es vielleicht klingt. Und ich will auch nicht darüber lamentieren, oh, wie unchristlich unser Land geworden ist und euch so mit erhobenem Zeigefinger dazu anhalten, euch gefälligst endlich mal wieder zu besinnen. Also so richtig ordentlich. Keine Angst, ich mag erhobene Zeigefinger genauso wenig wie ihr. Ich freue mich vielmehr über die Gelegenheit, mit meinem Thema das Pferd heute mal anders aufzuzäumen. Und deswegen frage ich, wie kommen wir eigentlich auf die Idee, Weihnachten sei ein besinnliches Fest? Nun ja, antwortest du vielleicht. Der leuchtende Stall, das Kind, die Krippe, die Hirten, die Könige, der Stern. Danach sehen wir uns doch, oder? Nach der Ruhe, Vertrautheit und Nähe, die diese Bilder in uns beschwören. Aber wie viel hat das biblische Weihnachtsgeschehen damit zu tun? Ehrlich gesagt, nicht viel. Hier kommen vier biblische Weihnachtsfacts, die unser Bild von Weihnachten komplett dementieren. Erstens, der Klassiker. Maria und Josef finden keine Herberge. Stell dir vor, du reist hochschwanger in eine fremde Stadt und alle Hotels, Pensionen, Jugendherbergen sind restlos ausgebucht. Ist das Zimtgeruch und Plätzchen? Nein, das ist Stress pur. Und dann landest du auch noch in einem Stall. Hochschwanger. Zweitens, es geht um eine Geburt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal bei einer Geburt dabei war. Aber wer bei einer Geburt dabei war, der weiß, dass dieses Geschehen nicht viel mit Ruhe und Besinnung zu tun hat. Also im Grunde waren natürlich alle schon mal bei einer Geburt dabei, aber ich meine jetzt so als Nebenstehender oder als Hauptakteurin oder, naja, ihr wisst, was ich meine. Eine Geburt ist Kampf. Ich meine, die Frau presst unter unvorstellbaren Schmerzen in einem stundenlangen Ringen das neue Leben auf die Welt. Also ganz ehrlich, ich war dreimal bei einer Geburt dabei und jedes Mal habe ich gedacht, was habe ich meiner Frau da nur angetan? Und das hat sie, glaube ich, auch gedacht. Ich meine, also mal ehrlich, das ist doch alles, aber nichts besinnlich Idyllisches. Drittens, kurz nach der Geburt hast du die Hütte voller fremder Menschen. Stinkende Hirten und seltsames Zeug quatschende Magier. Hey, das liest sich gut. Aber war das besinnlich? Klingt für mich nach einer Menge Trubel, wo du gerade ein Kind auf die Welt gebracht hast. Und viertens, nur ein paar Tage später bist du plötzlich auf der Flucht vor einem kindermordenden Psychopathen. In einem fremden Land als Asylant. Was für eine wundervolle, friedliche Weihnachtsgeschichte. Also, unser Schmalzbild von Weihnachten ist schlichtweg falsch. Es drückt vielleicht die Sehnsucht nach dem aus, was wir uns von Weihnachten versprechen. Geborgenheit, Ruhe, Frieden, Halt. Aber die Weihnacht der Bibel war das exakte Gegenteil. Woher kommt diese Diskrepanz? Wieso sieht unser Weihnachtssubstrat so nett und beschaulich aus? Weil wir Gott lieber aus der Welt raushalten wollen. Wo Gott ist, da soll es gut sein. Heil. Heilig. Eine heilige Nacht eben. Das besingen wir dann in schmalzig kitschigen Weihnachtsliedern. Aber nicht nur da. Ich meine, mal ganz ehrlich, unser normaler Lobpreis läuft ja oft nach dem gleichen Schema ab. Gott ist gut, Gott ist groß, alle Ehre dem König auf dem Thron, Halleluja. Wir sehnen uns nach der Ganzheit, der Vollkommenheit Gottes. Vielleicht als Alternative zu den Brüchen und dem Klein-Klein unseres unspektakulären Alltags. Aber bei Weihnachten geht es um das genaue Gegenteil. Gott vermischt sich mit dieser Welt. Mit dem Klein-Klein. Mit dem Abgewiesenwerden. Dem Stress. Dem blutigen Geburtskampf. Der ängstlichen Asylsuche und so weiter. Nochmal, was bedeutet Weihnachten? Die Menschwerdung Gottes. Die Inkarnation des Ewigen in das Zeitliche hinein. Das Johannesevangelium schildert die kürzeste Version der Weihnachtsgeschichte. Johannes gebraucht dafür nur einen einzigen Satz. Und das Wort wurde Fleisch. Es ist eigentlich sogar nur ein Halbsatz. Also, da steht noch was dabei. Das ist alles, was er über Krippe und so weiter zu sagen hat. Aber dieser Satz hat es in sich. Johannes kriegt hier mit diesen fünf Worten das Kunststück hin, auf der einen Seite an das Denken seiner damaligen Zuhörer anzuknüpfen und sie gleichzeitig völlig vor den Kopf zu stoßen. Und das Wort wurde Fleisch. Die Kombination der beiden Schlüsselbegriffe Wort und Fleisch waren ein Schlag ins Gesicht für jeden griechisch denkenden Menschen seiner Zeit. Lass mich diesen kurzen Exkurs machen. Er ist wichtig. Das Wort Logos bezeichnete das unendliche, ewige, reine, außerhalb der Welt stehende Lebensprinzip. Kurz das, was für die griechische Philosophie die Grundlage für alles darstellt, was existiert. Aber dieses Logos war rein geistiger Natur. Es ist unfassbar, unnahbar und wenn überhaupt nur in Bruchstücken für den in der Materie gefangenen Menschen erkennbar. Der andere Schlüsselbegriff, Fleisch, griechisch Sarx, steht nicht nur für die Dinglichkeit der Materie, sondern unterstreicht ihre Niedrigkeit. Die Niedrigkeit des Diesseitigen, also die Unterlegenheit, Vorläufigkeit, Halbheit, Unvollkommenheit, Schmutzigkeit gegenüber dem reinen Logos. Wenn Johannes nun konstatiert, dass Logos Sarx wird, dann spricht er etwas aus, was es gar nicht gibt. Der ewige, reine Geist wird Ding. Wird klein, klein, vorläufig, schmutzig, halb. Ich glaube, wir haben aus Weihnachten das säuselnde Fest der Liebe gemacht, weil wir uns nach diesem Ort der Liebe sehnen. Aber damit haben wir ihm alles genommen, was es eigentlich ausmacht. Wir haben Weihnachten in einen heiligen, unrealen, märchenhaften Sonderraum gestellt. Wir haben es aus der Welt genommen und zurück in den Himmel gehoben. An den Ort, an dem wir Gott erwarten. In die Vollkommenheit. Und so bleibt er weiter da draußen, wird von uns mit heiligen Worten besungen und es bleibt, wie es ist. Gott ist immer noch im Logos-Himmel und wir stecken hier in der profanen Dinglichkeit, dem Alltag, dem täglichen Schmutz. Vielleicht erklärt das, warum wir solche Schwierigkeiten haben, Gott und unser Leben zusammenzubringen. Wir sagen, da ist Gott, im Lobpreis, wenn wir beten, in der Bibel, im Gottesdienst. Und dort ist er nicht. Und dort meint dann im Großen und Ganzen alle anderen Lebensbereiche. Den Stress, die Probleme, den unterschwelligen Familienstreit vorm Weihnachtsbaum. Unsere Ängste, Neidereien, Schmerzen, Depressionen und so weiter. Und so versuchen wir verzweifelt, Gott da draußen zu fassen zu kriegen und beargwöhnen weiterhin unsere eigene Halbheit und Gefangenheit in den irdischen Dingen. Und dabei ist die Grundbotschaft von Weihnachten ja gerade, dass Gott Teil all dessen wird. Er wird Teil unserer Ambivalenz. Grummelt da irgendwas bei euch? Ich könnte mir das vorstellen. Dann hört mal auf dieses Grummeln. Ich denke, wir haben uns so dran gewöhnt. Weihnachten besinnlich, Gott in der Krippe und die Hirten und. dass uns ein bisschen Rock'n'Roll nicht schaden würde. Wenn da was grummelt, dann setz dich mal damit auseinander. Warum grummelt das? Warum fällt es dir schwer zu denken, Gott könnte ambivalent geworden sein? Hast du ihn vielleicht wieder in den Himmel zurückgeschoben? Gott wird Teil unserer Ambivalenz. Das bedeutet das Kind in der Krippe. Fleisch, Sargs. Gott und unsere Welt, Gott und dein Leben sind kein Gegensatz mehr. Und damit komme ich zum Feiern zurück. Endlich. Aber mir war das wichtig. Denn wenn das eben Gesagte stimmt, dann könnte, ja, dann denk das mal, dann könnte richtig echtes, zünftiges Feiern ja geradezu ein wundervoller Ausdruck sein, um sich auf das vorzubereiten und einzulassen, was Weihnachten meint. Denn was ist denn Feiern? Im Feiern paaren sich himmlisch-geistliche Qualitäten wie Freude, Glück, Liebe, Verbundenheit und so weiter mit körperlicher Weltlichkeit. Tanz, Spaß, Musik, Lachen, Ausgelassenheit, Wein und so weiter. Ich meine, da wird die Aufhebung der Trennung zwischen Gott und Welt doch wunderschön greifbar. Unser Feiern kann das ausdrücken und erfahrbar machen, wenn wir es glauben. Denn wenn wir es nicht glauben, dann unterscheiden wir weiterhin zwischen unseren Partys, bei denen wir Riesenspaß haben, und unseren mühseligen Versuchen, Gott zu fassen zu kriegen. Und die nennen wir dann Gottesdienst. Dann sind wir Karnevalisten und keine Adventisten, wenn ihr mir das Wortspiel durchgehen lasst. Und unser Weihnachten findet dann weiterhin im Himmel statt. Und nicht in unserer Welt. Ja, vermutlich habt ihr euch unter der Adventsspiritualität Feiern etwas anderes vorgestellt. Richtig? Will ich denn tatsächlich sagen, dass es ordentlich krachen zu lassen etwas mit Advent zu tun haben kann? Ja, genau das will ich sagen. Der biblische Patron dieser Lesart wäre dann König David. Erinnert ihr euch an die Geschichte aus dem 1. Testament, wo König David die bei den Philistern verloren geladene Bundeslade nach Jerusalem zurückbringt? Das ist im Grunde ja eine Adventsgeschichte. Denn zum einen beschreibt sie, wie die Anwesenheit Gottes nach Israel zurückkehrt. Und zum anderen zeigt sie uns David als jemanden, der diese Ankunft, und das heißt ja Advent, vorbereitet und begleitet. Und wie macht er das? Tanzend! Und zwar so ausgelassen und fröhlich, dass es den frommen Menschen um ihn herum die Schamesröte ins Gesicht treibt. Also das war ihnen echt zu weltlich. Also viel zu weltlich. Der König kriegte sogar vorgeworfen, halbnackt und unzüchtig zu tanzen. Na na. Er war also sowas wie ein antiker Chippendale. Ein Chippendale-Jahves. Grummelt da wieder was? Ich hoffe es. Das ist deine Chance. Das ist deine Chance. Aber David lässt sich nicht abbringen. Er feiert Advent. Und wenn schon, denn schon. Nicht verklemmt evangelisch, sondern AC/DC-Style. Volle Lotte. Mit Headbanging und allem drum und dran. Letztlich ist es natürlich egal, wie wir uns die Weltlichkeit Gottes aneignen, ob schweigend oder feiernd. besonnen oder rockend, fastend oder mit Zimtsternen und Glühwein. Solange wir die Krippe nur nicht wieder in den Himmel heben, sondern endlich als Teil der Welt und unseres eigenen Lebens begreifen, da wurde sie aufgestellt und da gehört sie hin.